RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota sind eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Gouverneur Walz bezeichnete die Taten als politisch motiviert. Aus Washington Ralf Borchardt.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
Israels Militär hat eine erste Bilanz nach dem Vergeltungsschlag des Iran gezogen. 200 iranische Raketen sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt haben. Die israelische Armee sehe mit den Angriffen auf dicht besiedelte Gebiete eine rote Linie verletzt. Sie fliege jetzt weiter Angriffe auf iranische Atomanlagen, sagte Außenminister Katz. Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind inzwischen abgesagt. Außenminister Wadephul bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad berichtet Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadephul weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben sich rund 2000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni unter anderem einen Stopp deutscher Rüstungslieferungen an Israel. Außerdem solle die Solidarität mit Palästina und der Friedensbewegung nicht kriminalisiert werden. Laut einem Polizeisprecher gab es nur vereinzelt Festnahmen wegen verbotener Parolen oder auch gezeigter Symbole. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 30 und im Mansch nur 25 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter bei maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio. Schönen Sonnabendabend wünsche ich Ihnen. Wir fangen mal nicht mit Handball an, sondern mit Tennis. Das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon in Stuttgart geht morgen ins Finale und Alexander Zverev ist mit dabei. Stefan Sander.
Er machte es lange spannend. Am Ende konnte er das Spiel gegen seinen Gegner Ben Shelton aber für sich entscheiden. Im ersten Satz ging es für Alexander Zverev direkt ins Tiebreak. Dort hatte er 3 Satzbälle, die er aus der Hand gab, bevor er den ersten Satz dann endlich für sich entscheiden konnte. Im zweiten Satz ging es wieder in das Tiebreak. Diesmal machte er es aber nicht so spannend. Mit einem 7-1 brachte er es nach Hause. Am Sonntag spielt er jetzt das Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.
Und jetzt geht's zum Handball nach Köln. Zweites Halbfinale der Champions League. Barcelona, der Titelverteidiger, gegen Magdeburg. Zur Pause stand es unentschieden. Tabea Kunze, bitte.
So klar, das erste Halbfinale war, so klar sich die Füchse da durchgesetzt haben, umso spannender ist dieses zweite Halbfinale. 2 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt und Magdeburg liegt mit einem Treffer hinten und scheitert jetzt mit diesem Wurf. Magnusson, wieder kommt er nicht an Emil Nielsen, dem dänischen Nationaltorwart, im Kasten des FC Barcelona vorbei. Und deswegen jetzt wieder die Chance für Magdeburg, hier auf 2 Tore wegzuziehen. Richardson im rechten Rückraum, wieder mit Dika Mem, schon mit 7 Toren. Der französische Rückraumstar, jetzt lassen sie den Ball da laufen im Positionsspiel und Magdeburg lässt sie da auch gewähren und über rechts fliegt er jetzt rein. Und da muss man sagen, das war stark von Portner, lässt den Ball da nicht durch, der Magdeburger Keeper, deswegen bleibt es beim 18-19 aus Sicht des deutschen Vizemeisters.
Wir werden das natürlich weiter verfolgen. In gut 10 Minuten sind wir wieder für Sie da mit Sport und dann auch mit Handball-Halbfinale der Champions League.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und im Studio ist Linda Sundmecker. Einen schönen guten Abend. Das israelische Militär hat den Iran heute weiter angegriffen. Dabei war erneut die Hauptstadt Teheran Ziel. Man habe inzwischen die vollständige Kontrolle über den Luftraum des westlichen Iran erlangt, so das Militär. Iranischen Angaben zufolge wurden bei den Angriffen 3 weitere Mitglieder der Revolutionsgarde in der Stadt Sanjan getötet. Man habe aber auch einen israelischen Kampfjet abgeschossen. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können. In Israel selbst zogen die Streitkräfte eine erste Bilanz der Vergeltungsschläge Teherans. Verwüstungen gibt es vor allem im Großraum Tel Aviv. Bettina Meyer berichtet.
Noch immer räumen Helfer Trümmer beiseite. Ein Bagger schiebt verkohlte Autos von der Straße. In Rishon LeZion, einer Stadt im südlichen Großraum von Tel Aviv, traf eine Rakete aus dem Iran in der vergangenen Nacht mehrere Wohnhäuser. Dächer fehlen, Häuserwände sind herausgerissen, alles ist mit weißem Staub bedeckt. Auch Emra Dede war zu Hause. Der Deutsche lebt seit 8,5 Jahren hier, 150 Meter von der Einschlagsstelle entfernt. Dem ARD-Studio Tel Aviv schildert er seine Eindrücke.
Es ist wirklich unbeschreiblich. Also ich kann mich lediglich nur daran erinnern, wie ich die Treppen runtergerannt bin in den Sicherheitsraum. Und nach einigen Minuten, als die Sirenen gestoppt haben, und haben wir uns eigentlich in Trümmern befunden. Also die ganzen Fenster sind explodiert, Autoscheiben, schreiende, rennende Menschen auf den Straßen. Und ich lebe hier schon seit einigen Jahren. Und ich muss zugeben, das ist so eines der extremsten Situationen, die ich hier jetzt mitbekommen habe.
Der junge Mann zeigt auf zersplittertes Glas, das in seiner Wohnung und auf dem Balkon herumliegt. Die Druckwelle habe alles herumgewirbelt.
Hier ist die Scheibe einmal komplett durch. Man sieht da noch an den Seiten die Reste. Teilweise in den Garten und teilweise hier rein.
In den Häusern nebenan wurden Menschen verschüttet. Auch Tote hat es gegeben. Ein Baby konnte gerettet werden, erzählt Polizistin Aviv Seranga. Als wir hier eintrafen, fanden wir eine große Zahl von Leuten unter den Trümmern. Auch ein Baby, einige Monate alt. Ich hielt es für einige Zeit, während wir seine Familie retteten. Dann gab ich ihnen ihr Kind. Die verschütteten Eltern brauchten medizinische Hilfe. Der Schreck sitzt hier in Israel tief. Gleichzeitig stellen sich viele auf weitere Angriffe aus dem Iran ein. Die israelische Luftwaffe könnte ihre Angriffe womöglich auf iranische Ölanlagen ausdehnen, heißt es in den Medien. Der israelische Armeesprecher Effi Defrin zog eine erste Bilanz zu den Schäden in Israel. 3 Tote, 76 Verletzte, 200 ballistische Raketen habe der Iran auf dicht besiedeltes Gebiet, unter anderem auf Tel Aviv, abgefeuert. Eine rote Linie auch für Verteidigungsminister Katz, der damit drohte, dass Teheran brennen werde. Noch einmal Armeesprecher Effi Defrin. Der Weg nach Teheran ist geebnet. Dutzende Kampfjets fliegen ungehindert über die Hauptstadt. Das ermöglicht es uns, Bedrohungen abzuwehren. Wir werden jeden Ort erreichen, um die Bevölkerung Israels zu verteidigen. Teheran ist nicht länger immun.
Teheran lo chasina yoter.
Mit der direkten Bedrohung Teherans richtet Israel gleichzeitig eine Botschaft an Irans obersten Führer Khamenei. Der Iran sei jetzt Hauptfront im Krieg, erklärte Israel, Gaza nur noch Zweitfront. Dennoch wird auch dort weitergekämpft. Wieder sollen mindestens 21 Menschen nahe einer Essensausgabestelle getötet worden sein, meldete das Hamas-geführte Gesundheitsministerium. Die Angaben können nicht überprüft werden. Der Deutsche Emra Dede aus Rishon LeZion räumt unterdessen seine Wohnung weiter auf. Er könne auch bei Bekannten zunächst unterkommen. Wie es weitergeht, weiß er nicht.
Also ich denke, jetzt ist die Lage wirklich sehr ernst, auch gefährlich dementsprechend. Also man sieht es ja, es sind 100 Meter vielleicht entfernt von uns und da ist ein Haus durch die Luft gejagt worden. Also das Haus existiert gar nicht mehr. Ich denke, man muss jetzt wirklich den Ernst der Lage beachten.
Erzählt dieser junge Israeli über die Verwüstungen im Vorort von Tel Aviv. Bettina Meyer berichtete. Auch im Iran leiden die Menschen unter der Eskalation des militärischen Konflikts. Die Angriffe durch das israelische Militär treffen dort auch zivile Einrichtungen in unterschiedlichen Teilen des Landes. Isabel Gotowatz mit Stimmen aus der Bevölkerung.
Es ist der Tag nach Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran. Mehr als 150 Ziele will Israel nach eigenen Angaben ins Visier genommen haben. Sie wurden mit Hunderten von Geschossen attackiert. Auch ein Wohnkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde getroffen. Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine Reporterin vor einem zerstörten Gebäude. Etwa 60 Menschen sollen hier ums Leben gekommen sein, darunter auch 20 Kinder, erzählt sie. Ein Bagger gräbt den Schutt zusammen, die Reporterin hält Fotos der Opfer in die Kamera, die sie in den Trümmern findet. Seit Beginn der israelischen Angriffe kommt der Iran nicht zur Ruhe. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffswelle in der Provinz Teheran 320 Menschen verletzt. Dass längst nicht mehr nur militärische Stützpunkte und Atomanlagen attackiert werden, besorgt die Menschen im Land. Das beobachtet auch Bijan, der Besitzer einer Autowaschanlage aus der Provinz Masadaran am Kaspischen Meer. Die Umstände hier scheint voller Angst und in der Schwebe zu sein. Wegen des Feiertags heute und dem Wochenende sind viele aus der Hauptstadt hierher geeilt, wegen der chaotischen Situation in Teheran. Ein Tag nach den israelischen Angriffen beobachtet der 68-Jährige lange Schlangen an den Tankstellen. Aus Angst, Irans Raffinerien könnten angegriffen werden. Zahlreiche stehen vor Bäckereien an, um sich mit Vorräten einzudecken. Die Menschen sind besorgt und haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir müssen abwarten, um in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Konfliktes zu sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden Ländern scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Auch heute hat das israelische Militär weitere Ziele im Iran angegriffen. Vermehrt geraten zivile Gebäude unter Beschuss. Eine große schwarze Rauchsäule zeigt den Angriff auf ein ehemaliges Automobilwerk in der Provinz Loristan im Westen des Landes. Feuer und Rauch auch über dem Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der Iran holt unterdessen weiter zum Gegenschlag aus. Auch am Morgen gab es zahlreiche Vergeltungsangriffe auf Tel Aviv. Und mit jedem dieser Anschläge wächst die Angst in der iranischen Bevölkerung. Meine einzige Sorge ist das Schicksal meiner drei kleinen Kinder. Ich mache mir Sorgen, ob die Raketen aus Israel uns treffen oder nicht, erzählt der 36-jährige Reza. Der Ton Israels wird schärfer. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, werde Teheran brennen, drohte Verteidigungsminister Israel Katz. Die Menschen in Teheran müssten teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten. Er sei zu müde und zu erschöpft, erzählt Ali aus Teheran. Es mache keinen Unterschied für ihn, ob ihn eine israelische Rakete treffe oder nicht, denn ich bin so hoffnungslos in meinem Leben, dass es mir egal ist, ob ich lebe oder tot bin, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Veränderung in unserem Leben geben wird.
Israel und der Iran beschießen sich gegenseitig zum Leidwesen der Zivilbevölkerungen in den jeweiligen Ländern. Isabel Gotowatz war das mit Stimmen aus der iranischen Bevölkerung. Die Bundeswehr soll wachsen. So will es die schwarz-rote Regierung. Laut Koalitionsvertrag sollen sich potenzielle Soldatinnen und Soldaten aber freiwillig melden. Angesichts der politischen Herausforderungen fordern nun aber Spitzenpolitiker der Union, mit den Vorbereitungen für eine Rückkehr zur Wehrpflicht zu beginnen. Allen voran Unionsfraktionschef Jens Spahn. Aus Berlin, Effi Seibert.
Je nach Partei gibt es unterschiedliche Meinungen, wie die Truppenstärke der Bundeswehr erhöht werden kann. Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich dafür stark gemacht, schon jetzt mit Vorbereitungen zu einer allgemeinen Wehrpflicht zu beginnen. Es muss auf jeden Fall eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine zügige Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte er der Rheinischen Post. Spahn will nur Männer für den Wehrdienst verpflichten. Die frühere CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer findet es wichtig, auch Frauen mit einzubeziehen. Dafür müsste man aber das Grundgesetz ändern. Der neue CDU-Wehrbeauftragte Henning Otte glaubt, dass der erste Schritt über Freiwilligendienst gehen sollte. Ganze Jahrgänge jetzt einzuziehen, würde die Truppe zu stark belasten, sagte er der Welt am Sonntag. Die SPD hält im Moment nichts von einer Wehrpflicht. Sie will zuerst prüfen, ob sich genug Freiwillige melden.
gleich 19.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Nikolaus Hillmann im Studio. Das zweite Halbfinale der Handball Champions League in Köln läuft immer noch. 10 Minuten rund sind gespielt in der zweiten Hälfte. Zur Pause stand es unentschieden, 18 zu 18. Und es scheint auch in der zweiten Hälfte, Tabea Kunze, weiterhin ein intensives und spannendes Spiel zu sein, oder?
Ja, kann man beides so unterstreichen. Es stand unentschieden 21-21 vor wenigen Minuten. Aber dann hat Magdeburg 2 Treffer kassiert und deswegen müssen sie jetzt schon wieder an 2 Tore Rückstand wettmachen. Und da scheitern sie von außen. Tim Hornke diesmal nicht erfolgreich. Emil Nielsen im Kasten von Barca kann den Ball über die Latte lenken und deswegen jetzt wieder die Chance für Barca bis auf 3 Tore wegzuziehen. Also ein bisschen schade. Magdeburg hat es bisher nicht einmal geschafft, in diesem Spiel in Führung zu liegen. Und immer wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt sind sie doch dran, dann schlägt Barca eben wieder zurück. Und dann merkt man diese große Souveränität und natürlich auch die große Erfahrung des Rekordsiegers in der Champions League. Das ist Karls Bogart, der da einen Wurf ansetzt. Und jetzt gibt's auch noch 2 Minuten für Magdeburgs Abwehrchef Magnus Saugstrup obendrauf. Also jetzt geht's in Unterzahl auch noch weiter für Magdeburg. Das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher. Und obendrauf gibt es auch noch einen 7 Meter für Barcelona. Und das ist Alex Gomez jetzt im Duell gegen Nikola Portner, der mittlerweile im Tor der Magdeburger steht und das eigentlich richtig gut macht. Zwischen den Pfosten, mal gucken, ob er jetzt eine Chance hat. Gomez täuscht einmal an und versenkt. Und jetzt steht es ruckzuck 24-21 für den FC Barcelona. Und das ist natürlich jetzt eine ganz gefährliche Situation für die Magdeburger, weil sie eben jetzt in Unterzahl spielen müssen und eben mit 3 Toren hinten liegen. Und jetzt ja, brauchen sie einen clever ausgespielten Angriff. Natürlich möglichst viel Zeit von der Uhr nehmen und am besten oder es wäre wichtig, eben jetzt vorne auch noch zu treffen. Christiansson, der ganz viel spielt, nichts zu merken von der Schulterverletzung beim isländischen Regisseur. Der Magdeburger fordert jetzt den Ball. Zusammenspiel mit Felix Klar, mit dem Schweden. Der geht bis an den Kreis und kommt zum Abschluss. Tor für Magdeburg, das war wichtig. Jetzt nur noch 2 Tore der Rückstand für den deutschen Vizemeister. Also sie müssen einfach dranbleiben und Barca weiter unter Druck setzen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Magdeburger Fans jetzt wieder so ruhig geworden sind hier in der Halle. Als es unentschieden stand, da standen die auch alle um mich rum und haben hier richtig ja, gefeiert und ihre Mannschaft auch angefeuert. Ich glaube, das könnte sie jetzt wirklich gut gebrauchen. Barca kommt nämlich schon wieder über Richardson. Der wurde ja im vergangenen Jahr der wertvollste Spieler beim Champions-League-Sieg von Barca. Heute noch nicht so auffällig. Stattdessen vielmehr Dikamem. Der hat schon 8-mal getroffen. Auch wieder im Rückraum dabei. Richardson versucht zu werfen, aber jetzt probieren sie sich über außen und scheitern an der Latte. Jetzt wieder die Chance für Magdeburg, bis auf ein Tor ranzukommen. Also hier bleibt es richtig spannend.
Sehr schön. Weiterhin ein intensives und interessantes Spiel. Vom Handball zum Fußball, zur Club-WM in den USA. Die Bayern spielen morgen Abend um 18 Uhr ihr erstes Spiel gegen Auckland. Und das ist aber vielleicht nicht unbedingt im Mittelpunkt des Interesses, denn viele fragen sich, wie und vor allen Dingen, wo geht es nach dieser Club-WM für die Bayern-Legende Thomas Müller weiter? Das ist nämlich noch nicht klar. Klar ist auf jeden Fall, dass er den berühmten letzten Tanz mit seinen Bayern bei eben jener Weltmeisterschaft im Fußball in den USA tanzen wird. Florian Eckel über die Vorbereitungen des deutschen Meisters in Orlando in Florida.
Seine Karriere verläuft bislang wie im Märchen. Dazu passt, dass sich Thomas Müller und seine Bayern in Disneyland umgeben von Mickey und Goofy auf die Club-WM vorbereiten.
Jeder war mal Kind und wir sind natürlich auch damit aufgewachsen. Von unserem Hotel aus, vom Balkon sieht man, glaube ich, auch so ein Cinderella-Schloss. Wir sind ja alle noch kleine Kinder, so ein bisschen, zumindest wenn wir ein bisschen kramen in uns drin und dementsprechend sind wir schon froh, hier zu sein.
Das hätte sich der kleine Thomas Müller im Jahre 2000 sicher nicht träumen lassen. Von Pell bei Weilheim auf die ganz große Fußballbühne. Rekordspieler für seinen Lieblingsclub, dazu 13 deutsche Meistertitel und 2-mal Champions-League-Sieger. Trotz seiner 35 Jahre lassen ihn die Bayern-Fans ungern gehen.
Thomas Müller hat für Bayern über 25 Jahre gespielt und in unserem Herz ist er schon eine totale Legende.
Die möglicherweise nochmal ein neues Abenteuer sucht. Gerüchteweise liegt seine nähere sportliche Zukunft in der US-amerikanischen Profiliga MLS. Bestätigen möchte Müller das noch nicht. Bei der Club-WM lernt er aber schon mal den American Way of Life kennen.
Klar ist auch eine Möglichkeit für mich, vor allem wenn wir weit kommen, dann kommen wir ja in unterschiedlichste Regionen in den USA, da auch nochmal so ein bisschen reinzuschnuppern und dann passt es mit dem Akklimatisieren dann auch noch. Ja?
Doch die politische Lage ist besorgniserregend. Von anhaltenden Protesten gegen die Trump-Regierung sowie deren Reaktion mit Militärkräften bis hin zu Einschränkungen der Presse oder Sanktionen für Universitäten. Die USA sind momentan keine Märchenwelt.
Wenn man politisches und grundsätzliches Weltgeschehen in seine ganzen täglichen Handlungen mit einfließen lassen würde und das nicht schaffen würde, irgendwie Dinge auch trennen zu können, dann wird es schon schwierig werden. Dementsprechend kann ich da schon gut trennen und trotzdem nimmt man natürlich Dinge wahr und macht sich auch Gedanken.
Müllers voller Fokus liegt jetzt auf der Club-WM und seinem letzten möglichen Titel als Bayern-Spieler. Da wird auch der bevorstehende Trennungsschmerz beiseite geschoben.
Komisch wird's dann, wenn mein Schlüssel am FC Bayern-Gelände nicht mehr funktioniert. Das ist vielleicht der Moment, vor dem ich mich fürchte, wenn ich nicht mehr in die Kantine komme.
Gegessen wird erstmal sowieso im Reich von Mickey und Goofy. Müllers Märchenschloss ist jetzt erstmal die Club-WM.
Wissen Sie eigentlich, wer der reichste Fußballclub der Welt ist? Manchester City aus England vielleicht oder Paris Saint-Germain aus Frankreich? Nee, es ist ein Club, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Neom SC aus Saudi-Arabien. Gerade erst aufgestiegen in die erste saudische Liga und dank einer Unmenge Staatsgeld vor einer Zukunft, wie sie ein Science-Fiction-Blockbuster aus Hollywood bombastischer nicht zeigen könnte. Tim Brockmeier.
Neom SC ist erstklassig und das, nachdem der Verein vor 2 Jahren noch vor dem Absturz in die 4. Liga stand. Das war nur der Anfang. Wir haben noch Großes vor, prophezeit Meshari Al-Mutairi, der Clubchef. Großes bedeutet laut des 5-Jahres-Plans, gleich nächste Saison soll der Meistertitel her. Für 2029 ist die Teilnahme an der Club-WM geplant und schlussendlich dann der Umzug in ein irres, futuristisches Stadion. Dieser Club ist wie ein künstliches Organ, das in einem Inkubator gezüchtet wird. Sobald es funktioniert, wird es umgepflanzt. Das sagt der Journalist James Montague. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Sportswashing in Saudi-Arabien. Und so gruselig, wie sich die Aussage von Montague anhört, so gruselig, mindestens mal irrwitzig, ist die Geschichte von Neom SC, der im Besitz von Neom ist, einer vom saudischen Staatsfonds alimentierten Privatgesellschaft, ausgestattet mit einer grenzenlosen Finanzkraft. Trillion-Dollar-Team nennt Montague Neom SC den wohl reichsten Club der Welt, der einer der Leuchttürme der Sportswashing-Bemühungen des reichen Wüsten Staats werden soll. Ausgestattet mit einem Stadion, das seinesgleichen sucht.
Neom Stadium will be the most unique stadium in the world.
Neom Stadium, wie entsprungen aus dem feuchten Traum eines Science-Fiction-Regisseurs. Vollgestopft mit der Technik von morgen, Roboter als Platzanweiser, Drohnen als Lieferanten der Stadion-Snacks, riesige 4K-Videoscreens, alles gesteuert durch künstliche Intelligenz. Und natürlich
built with 2034 FIFA World Cup in mind.
Spielort der Fußball-WM 2034 in Saudi-Arabien. Kapazität 45.000 Zuschauer mit einem Rasen
situated more than 350 meters above ground
in 350 Metern Höhe. Ja, richtig gehört.
The line. The city that delivers new wonders for the world.
Neom Stadium wird Teil der von Neom geplanten und sich schon im Bau befindlichen Megacity The Line. Eine futuristische, fast unvorstellbare KI-Planstadt. Eine schnurgerade Linie, 170 Kilometer lang, 200 Meter breit und 500 Meter hoch. Mitten in der Wüste, mitten im Nichts. Mit einer Wasserstofffabrik, einem Skiresort, vollautomatisierter Infrastruktur mit Überschallzügen und autonomisierten U-Bahnen. Ein 500 Milliarden Dollar Projekt, in dem am Ende 9 Millionen Menschen leben sollen.
Now, a revolution in civilization is taking place.
9 Millionen potenzielle Anhänger des Neom SC, der jetzt nach dem Aufstieg mit großen internationalen Namen attraktiv und berühmt gemacht werden soll. Belgiens Superstar Kevin De Bruyne steht auf der Einkaufsliste, genauso wie Keeper Onana von Man United, Leon Bailey von Aston Villa und weitere ganz große Namen. Geld spielt dabei beim Staatsclub natürlich keine Rolle. Willkommen in der gruseligen Zukunft des Fußballs.
Tja, das ist die Club-WM wahrscheinlich auch schon, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Vom Fußball geht es zum Radsport. Am 5. Juli beginnt die Tour de France und eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen ist das sogenannte Critérium de Dauphiné. Über 8 Tage geht diese Rundfahrt im Südosten Frankreichs, heute die sogenannte Königsetappe. Na, und jetzt raten Sie mal, wer gewonnen hat.
Einmal mehr ein überragender Tadej Pogacar und ein bravouröser Florian Lipowitz. Die deutsche Nachwuchshoffnung wieder mit einem superstarken Tag. Auch auf dieser schweren Alpenetappe mit drei Bergen der Ehrenkategorie blieb Lipowitz lange an den Topstars dran. Am letzten Anstieg des Tages, 12 Kilometer vor dem Ziel, attackierte Pogacar, der überragende Radprofi dieser Zeit, und nur zwei Fahrer konnten dem Mann im gelben Trikot zunächst folgen. Der Däne und zweimalige Toursieger Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz, der 24-Jährige von der Schwäbischen Alb. Auf dem Weg hinauf ins Skigebiet von Valmenier blieb Pogacar souverän vorne und holte seinen dritten Tagessieg. Florian Lipowitz verlor am Ende ein wenig Zeit, kam mit gut einer Minute Rückstand als Dritter ins Ziel, hinter Pogacar und Vingegaard. Aber der Kapitän der deutschen Red Bull Bora-Mannschaft hat endgültig gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, auch in Rennen mit den Topstars zu bestehen. Lipowitz verteidigte das weiße Trikot des besten Jungprofis und ist weiter Gesamtdritter. In Gelb und auf dem Weg zum Gesamtsieg ist Tadej Pogacar. Auch der Slowene setzt mit Blick auf die Tour de France ein dickes Ausrufezeichen.
Steffen Gahr berichtete, und jetzt soll es wieder nach Köln gehen, zum zweiten Halbfinale des Champions League Final Four Turniers im Handball. Das erste Halbfinale haben die Füchse gegen Nord mit 34-24 gewonnen. Jetzt wird der Endspielgegner gesucht und ein bisschen dachte man schon, na, der Titelverteidiger Barcelona, der ist zumindest im Vorteil, aber Tabea Kunze, die Magdeburger haben noch lange nicht aufgegeben.
Nein, vor allen Dingen haben sie das Spiel gedreht. Sie führen zum ersten Mal in diesem Halbfinale mit 25-24. Es ist also immer noch und weiterhin super spannend in diesem zweiten Halbfinale. Aber endlich, muss man sagen, hat sich jetzt mal diese Arbeit der Magdeburger ausgezahlt, dass sie ständig Rückständen hinterhergelaufen sind und die dann auch wieder aufgeholt haben. Und jetzt liegen sie eben zum ersten Mal in Führung. Und das Beste ist, sie sind sogar im Ballbesitz. Haben also jetzt die Führung, die Möglichkeit, die Führung zu erhöhen. Oh, wieder der Rückraumwurf. Und wieder ist Emil Nielsen da. Und beim Nachsetzen, nee, das hatte der Schiedsrichter schon abgepfiffen, dass es da jetzt mit Abwurf weitergeht. Also klar, der dänische Nationaltorwart ist natürlich ein Faktor. Aber auf der anderen Seite auch Torwart Nicola Portner beim SC Magdeburg. Jetzt richtig heiß gelaufen mit einigen starken Paraden der Schweizer jetzt schon. Hatte also auch einen großen Anteil daran, dass jetzt sein Team zum ersten Mal in Führung liegt. Und dann müssen wir noch erwähnen, dass der prägende Spieler von Barca verletzt raus musste. Der wird gerade hier an der Seite behandelt. Dika Mem, der Rückraumstar, schon mit 8 Toren, bester Werfer seiner Mannschaft in diesem Spiel. Der ist gerade weggerutscht vor wenigen Minuten und musste dann hier gestützt von 2 Mitspielern vom Feld humpeln. Und jetzt liegt er gerade hier, ja, quasi wenige Meter vor mir und wird behandelt. Ich glaube nicht, dass der nochmal mitkommt. Trotzdem haben seine Teamkollegen jetzt gerade den Ausgleich erzielt von der Rechtsaußenposition. Melvin Richardson dahin mal ausgewichen. Also es bleibt weiterhin ein extrem kräftezehrendes Spiel. Und wenn wir jetzt schon mal auf morgen gucken, die Füchse waren ja nicht nur früher dran mit ihrem Halbfinale am Nachmittag, sondern sie hatten natürlich auch 10 Tore Vorsprung am Ende, mussten in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so an ihre Grenzen gehen, auch körperlich. Und das jetzt hier ist ein enges, höchst umkämpftes Spiel. Also kräftemäßig könnte das auch für morgen einen Vorteil für die Füchse Berlin bedeuten. Jetzt schauen wir uns an, was die Magdeburger machen. Im Positionsspiel klar Christiansson und auf der anderen Seite im rechten Rückraum jetzt Lagergren dabei. Christiansson, spielen sie frei und jetzt das Anspiel an den Kreis, der Dreher. Ah, das Foul kriegen sie gepfiffen. Also 7 Meter für Magdeburg und es bleibt beim 25-25.
Super spannende Angelegenheit. Herzlichen Dank an Tabea Kunze. Wir machen jetzt weiter mit den Nachrichten und werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, was das Ergebnis dieses zweiten Halbfinales angeht. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Zunächst Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Dreieck Barnim und Hohenschönhausen liegen Spanngurte auf der mittleren Spur. Außerdem steht dort ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn. A13 Dresden Richtung Berlin. An der Auffahrt Mittenwalde steht ein Fahrzeug auf der Beschleunigungsspur. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt Schnitt müssen sie jeweils rund 10 Minuten mehr einplanen. Auf den Umfahrungen stockt es hier und dort. Etwas Geduld brauchen sie auch auf der A115 stadteinwärts vor der Spanischen Allee. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahler Straße nur eine Spur frei. Aktuell ist noch zur S-Bahn. Wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine Politikerin der Demokratischen Partei vermutlich gezielt getötet worden. Wie Gouverneur Walz mitgeteilt hat, ist die Frau zusammen mit ihrem Mann von einem bewaffneten Angreifer vor ihrem Haus niedergeschossen worden. Die Behörden gehen laut Walz von einem politisch motivierten Attentat aus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. US-Präsident Trump verurteilte die Tat. Er schrieb im Internet von einem gezielten Angriff auf Staatsbedienstete, der nicht toleriert werde. Israels Militär hat eine erste Bilanz der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Iran gezogen. Danach hat Teheran auf den israelischen Angriff mit 200 Raketen geantwortet. Dabei sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt worden sein. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er.
Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Die Verhandlungen sollten in der Hauptstadt des Oman, Maskat, stattfinden. Der Oman vermittelt im Konflikt um das iranische Atomprogramm. Zuvor hatte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran gesagt, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. Im Havelland gilt seit heute die höchste Gefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt das am zu trockenen Wetter. Jasmin Becker, RBB 24.
Auch in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland oder Spree, Potsdam-Mittelmark und Spree-Neiße ist die Situation angespannt. Hier gilt aber noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Die anderen Landkreise sind im mittleren Gefahrenbereich. Laut Landesbetrieb Forst ist Brandenburg mit seinen Kieferwäldern, dem Sandboden und dem geringen Niederschlag das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit.
Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Vor einer Woche wurden die Füchse schon deutscher Handballmeister. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht gering bewölkt oder klar bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 30 und in Mannschnow 25 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter. Maximal 27 bis 34 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Tränengas und Gummigeschossen hat die Polizei in Los Angeles in dieser Woche auf Demonstrationen geantwortet.
Größtenteils waren die friedlich, die Demos, bis auf wenige Ausnahmen. Ein brennendes Auto war zu sehen, Steinwürfe auf Polizeiautos, auch E-Scooter sind von einer Brücke auf Polizeiwagen geworfen worden.
US-Präsident Donald Trump hat lieber gleich trotzdem die Nationalgarde geschickt. Erst 2000 Soldaten, dann weitere 2000 plus 700 Soldaten des US Marine Corps.
If we didn't send in the National Guard quickly,
hätten wir nicht die Nationalgarde geschickt, würde Los Angeles jetzt brennen. Sie brauchten Hilfe und wir haben sie geschickt. Wir haben großartige Arbeit geleistet.
Ganz anders sah das aber der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Die Entsendung der Nationalgarde war für ihn ein klarer Versuch, die Situation zu eskalieren, sagt er, um daraus Kapital zu schlagen.
Dieser Machtmissbrauch des Präsidenten hat die Lage angeheizt und die Bevölkerung, die Polizisten und sogar die Nationalgarde in Gefahr gebracht.
That's when the downward spiral began.
Was war da los in Los Angeles? Hat das noch was mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung zu tun oder ist das ein Versuch von Donald Trump, ein autoritäres Regime zu errichten? Die Proteste von L.A. sind eins unserer Themen bei 7 Tage Wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und kennen uns seit knapp 30 Jahren und wir tun hier bei 7 Tage Wach das, was wir sowieso immer tun. Wir diskutieren die wichtigsten Themen der letzten Woche.
Alle haben gesagt, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Keiner hat gesagt, seid dabei aber besonders sparsam und das haben wir gemacht.
Aber hätte das so gemacht werden dürfen, wie Jens Spahn es gemacht hat, als er einer Firma aus seiner Heimat die Aufgabe übertragen hat, das Land in der Pandemie mit Corona-Masken zu versorgen.
Milliarden hat Jens Spahn damals ausgegeben für viel zu teure Masken, die dann auch noch teilweise verbrannt werden mussten. Welche Konsequenzen wird das für ihn haben?
Unsere Themen heute bei 7 Tage Wach.
Donald Trump, without consulting California.
Ohne Rücksprache mit den Behörden hat Donald Trump 2000 Angehörige der Nationalgarde auf unseren Straßen eingesetzt, illegal und ohne Grund. Damit begann die Abwärtsspirale.
And the president, he did it on purpose.
Weil Donald Trump die Nationalgarde geschickt hat, ging die Gewalt erst richtig los in Los Angeles. So sieht es der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom von den Demokraten.
Am vergangenen Wochenende ging es ja schon los mit den Protesten in Los Angeles und zwar wegen hunderter Festnahmen von Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, von sogenannten Undocumented Immigrants. Durch die Agenten der Heimatschutzbehörde Homeland Security. Die Agenten kommen von der Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE oder eben einfach ICE.
Und gegen diese zahlreichen Festnahmen durch diese ICE Agents haben die Menschen in Los Angeles protestiert, weil Los Angeles ist die Stadt mit dem größten Anteil an eben diesen Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht. Das ist eine knappe Million, also in L.A. hat eine Studie der Uni Kalifornien vor 5 Jahren gezählt. Und in der Stadt selbst, also in Los Angeles, leben aber gerade mal 4 Millionen Menschen. Und selbst wenn man den Großraum L.A. nimmt, da haben wir knapp 14 Millionen, dann sind eine Million von diesen 14 Millionen tatsächlich ein wesentlicher Teil der Menschen, die da leben, die aus Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht bestehen.
Also viele kennen jemanden, hauptsächlich sind es Hispanics, also aus Mexiko, aber auch Venezuela oder Guatemala, Honduras, die da leben. Und die Menschen, die leben da nicht etwa im Untergrund, sondern die arbeiten eben da, wohnen da ganz normal, haben Kinder in der Schule. Und wenn man sich das anschaut, wo die Menschen von den ICE Agents weggeholt werden, dann kann man, glaube ich, auch die Demos nachvollziehen. Hm. Ein Mann wurde bei der Arbeit in der Waschanlage festgenommen. Anderer, ein Großvater, als er seine Enkelin zur Schule gebracht hat.
Gavin Newsom, der demokratische Gouverneur, hat es ja auch in einer Fernsehansprache geschildert. Die ICE Agents springen da etwa am Supermarkt aus ungekennzeichneten Lieferwagen, nehmen die Leute beim Einkaufen fest. Es gab eine Razzia in der Klamottenfabrik. Es werden Tellerwäscher, Dachdecker, Näherinnen festgenommen. Also Leute, die, wie Newsom zumindest das gesagt hat, die hart arbeiten. Und das ist das Verrückte, die auch beträchtliche Steuern zahlen. Da können wir vielleicht später noch mal näher drauf eingehen, wie sowas überhaupt geht. Jedenfalls werden da Menschen mitten aus dem Leben geholt. Menschen, die schon Jahre in L.A. leben und arbeiten, ganz wie du sagst. Und dagegen gab es eben Demos. Und diese Demos sind größtenteils ruhig verlaufen, so schildert das Newsom in der Ansprache. Und er sagt, Donald Trump hat das dann ausgenutzt für eine Eskalation.
Dank der Polizei und der Mehrheit der friedlich Protestierenden entspannte sich die Situation wieder. Sie konzentrierte sich auf wenige Blocks in der Innenstadt. Aber das wollte Donald Trump nicht. Er wollte erneut die Eskalation und entschied sich für mehr Gewalt. Er wählte Theatralik statt öffentlicher Sicherheit.
Theater statt öffentliche Sicherheit, so sagt es Newsom. Und ehrlich gesagt, schon die Polizei von Los Angeles hatte ja überaus hart durchgegriffen, kann man ja, glaube ich, so sagen. Also die haben da ja sogar, ich habe ein Video gesehen, so eine australische Reporterin mit Gummigeschossen angegriffen, während die berichtet hat, völlig ohne ersichtlichen Grund.
moving them on through the heart of LA.
Ja, krasse Szene ist das. Also völlig ohne Vorwarnung, wenn man sich das anschaut, wird sie da am Bein erwischt. Da hebt jemand einfach die Waffe und schießt auf sie. Es hat auch noch andere Journalisten erwischt. Einer musste auch ins Krankenhaus.
Und dieses Hochschaukeln der Gewalt bei den Protesten, das war ja eine direkte Reaktion auf die Entsendung der Nationalgarde. Also die dürfen zwar nur Bundesbehörden schützen, die dürfen keinen verhaften, die dürfen auch nicht bei Demos eingreifen, aber die Entsendung von erst 2000, dann nochmal 2000 plus Marines hat einfach nochmal Öl ins Feuer gegossen. Also so schildert das der Gouverneur und auch die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass. Die habe ich in einem Beitrag von Welt TV gesehen, die sagt, das fühlt sich an wie ein Experiment, was hier mit der Stadt passiert.
Because that is the cause of the problems.
Das ist die Ursache des Problems. Dies wurde vom Weißen Haus provoziert. Wir wissen nicht warum. Vielleicht sind wir Teil eines nationalen Experiments, um zu sehen, wie weit die Bundesregierung gehen kann, um die Macht von einem Gouverneur, die Macht einer lokalen Instanz zu übernehmen und ehrlich gesagt unsere Stadt und unsere Bürger, unsere Bewohner in Angst zu versetzen.
Power from a local jurisdiction and frankly leaving our city and our citizens, our residents in fear.
Hier, diese Entsendung von der Nationalgarde durch den Präsidenten, ne?
Also, das ist sowieso das Ding, oder? Darf Trump denn diese Nationalgarde entsenden? Also ich meine, er sagt, sie machen das nach der Regel nur zum Schutz von Bundesbehörden und er wartet nicht mehr ewig, bis ein Gouverneur ihn bittet, sondern er schickt die, wenn er denkt, jetzt reicht's. Aber,
also, ja, aber das darf er nicht. Also das ist auf Anfrage des Gouverneurs, die teilen sich sogar die Befehlsgewalt über die Nationalgarde. Also der Präsident und der Gouverneur. Und unabhängig davon, das letzte Mal, dass die Nationalgarde kam wegen Protesten, war beim Fall George Floyd in Minneapolis. Aber da hat der Gouverneur Tim Walz die gerufen, auch wenn Trump das heute anders erzählt. Und das letzte Mal, dass sie einfach vom Präsidenten so losgeschickt worden sind, das war in den 60er Jahren. Also hier, der amerikanische Jurist Kirk Junker hat das beim ZDF bestätigt, dass das nicht geht, was Trump da macht.
Es gibt eine Bedingung dafür, und das zu benutzen, muss ein Gouverneur ihn einladen. Und nicht nur hat Gavin Newsom Trump und den Bundessoldaten nicht eingeladen, hat er explizit gesagt, nein, danke, kommen Sie nicht.
Und der Kirk Junker sagt auch, Trump macht das, weil er seine politische Macht ausbauen will. Es ist egal, ob er damit juristisch durchkommt, er verbreitet auch hier wieder Chaos und Unsicherheit und kommt eben seinem politischen Ziel näher, seine Agenda durchzusetzen. Denn aktuell geht das vor den Gerichten hin und her. Newsom hat Beschwerde eingelegt, hat Klage eingelegt, zwischendurch hat Trump Recht bekommen. Also es ist dieses ganze juristische Spielchen kommt, es ist aber völlig unerheblich, sagt Junker, weil am Ende Fakten geschaffen werden, in diesem Fall eben: Wehrt euch nicht gegen meine Deportationspläne, sonst schicke ich die Armee.
Ja. Dazu kommt auch noch, dass Gavin Newsom aus Kalifornien ja der nächste Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl sein könnte, ne? Also sprich, es gibt einen zusätzlichen Anreiz für Trump, sich mit ihm anzulegen.
Ey, man muss aber eins auch sagen, das ist ja eine regelrechte Zeitbombe, diese Sache mit der illegalen Immigration in den USA. Und zwar eine, die schon richtig lange tickt und die keine politische Kraft in den letzten 30 Jahren gelöst bekommen hat. Und daran haben auch die Demokraten eine Mitschuld.
Mhm. Wieso meinst du?
Naja, es gab doch immer wieder diese Gesetzesentwürfe, um zumindest einen Teil der Einwanderer zu legalisieren und gleichzeitig die illegale Einwanderung zu begrenzen oder legale Wege zu öffnen. Und kein einziges dieser zahlreichen Gesetzesvorhaben ist durchgegangen. Und zwar auch, weil nicht immer alle Demokraten mitgestimmt haben. Also die Legalisierung ist ja ein Projekt der Demokraten, aber sie haben es nie geschafft, das umzusetzen, auch nicht unter Präsident Obama. Und der hatte übrigens die höchste Zahl an Ausweisungen von illegalen Migranten. Auch unter Biden gab es ja mehr Abschiebungen als unter Trump zum Beispiel.
Na, das ist doch auch der Grund, warum Trump jetzt so durchgreifen lässt, oder? Stand im Wall Street Journal zumindest. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass er niedrigere Abschiebezahlen hat. Aber zum Thema Legalisierung, dass das nie durchgegangen ist, das lag doch wohl vor allem an den Republikanern, die das einfach nicht wollen, dass illegale Einwanderung am Ende legalisiert wird, obwohl, und das ist doch so ein bisschen auch das Scheinheilige auf der republikanischen Seite, obwohl die US-Wirtschaft ohne Einwanderer überhaupt nicht funktioniert. Das ist eine Tatsache, naja, weil die diese ganze Niedriglohnarbeit machen.
Also das hat Trump jetzt offenbar auch mitbekommen, hast du gelesen? Nee. Also der hat auf Druck offenbar aus der Landwirtschaft reagiert und auf seiner Plattform Truth Social gepostet, dass den Farmern und Hoteliers augenscheinlich langjährige gute Mitarbeiter verloren gegangen sind durch seine aggressive Immigrationspolitik.
Das kann doch gar nicht.
Und jetzt orakelt er was von Veränderungen, die da irgendwie kommen sollen, aber konkret.
Ich hab so viele Studien dazu gefunden. Also alle kommen zu dem Schluss, wenn du die illegalen Einwanderer legalisierst, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Die allermeisten arbeiten, die allermeisten zahlen Steuern, nehmen keine Transferleistungen in Anspruch.
Also ich finde am Ende, man kann schon noch darauf pochen, dass Einwanderung eben nicht illegal geschehen darf, sondern legal erfolgen muss. Aber auch da, keine der beiden politischen Kräfte in den USA hat das hinbekommen, dieses Problem zu lösen. Die Bundesstaaten und Städte kochen ihr eigenes Süppchen. L.A. ist eine sogenannte Sanctuary City, wo also Illegale weitgehend geduldet werden. Aber auch das findet nicht ganz Kalifornien toll. Mhm. Also auch da gibt es Gegenden, wo Trump ja gewählt wird. Und jetzt, wo Trump eben angekündigt hat, schärfer gegen Illegale vorzugehen, die Nummern nach oben zu treiben, jetzt müssen diese ICE Agents eben Zahlen produzieren. Und das machen sie natürlich nicht, indem sie hochkriminelle Einwanderer aufspüren, wie versprochen, sondern die leicht zu finden sind am Baumarkt, bei der Arbeit.
Ja. Also es ist wirklich katastrophal. Da hat ja wirklich niemand was davon. Also nach den Protesten in Los Angeles, selbst wenn es zuletzt wieder ruhiger war, man kann sich nicht vorstellen, dass das so weitergeht.
Also jetzt am Wochenende steht auch noch eine Militärparade an, fällt zufällig auf Trumps Geburtstag, ist wohl wirklich Zufall. Da gibt's nicht nur in Los Angeles sehr wahrscheinlich, sondern an wirklich vielen Orten in den USA Proteste. Es sind an 1800 Orten Demos angekündigt für Samstag.
Und jetzt gehen wir zurück in das Jahr 2020, der Anfang der Corona-Krise. Die Welt war in Aufruhr und es hieß Masken, wir brauchen Masken.
Also hatte sich der damalige Bundesgesundheitsminister dran gemacht und versucht, Masken zu besorgen. Und dabei hat er, das ist Fakt, unglaublich viel Geld, wahrscheinlich unnötig viel Geld ausgegeben, also Steuergeld. Und unter anderem ein Unternehmen aus seiner Heimatregion mit einem Milliardendeal ausgestattet.
Dieser damalige Bundesgesundheitsminister heißt Jens Spahn und der ist jetzt Vorsitzender der Union-Bundestagsfraktion. Also ein ziemlich mächtiger Posten. So, und jetzt gibt es einen 170-seitigen Bericht darüber, wie das alles zu bewerten ist, was der Jens Spahn damals gemacht hat mit seinen Maskendeals. Den Bericht hatte Karl Lauterbach noch in Auftrag gegeben, als der noch Gesundheitsminister war.
Jetzt liegt der Bericht der aktuellen Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU vor. Und was macht die? Veröffentlicht den nicht und gibt ihn nicht komplett frei. Nur Teile daraus, aber nicht komplett und pur. Warum macht sie das? Um Jens Spahn zu schützen?
Also nochmal kurz, 170 Seiten ist dieses Gutachten lang. Durchgeführt wurde es von der Staatssekretärin Margarete Suthoff, SPD, in Auftrag gegeben, noch von Karl Lauterbach, SPD. Und das Gutachten soll Jens Spahn, CDU, und seine Rolle bei den Maskendeals weiter belasten. Der Rechercheverbund von Süddeutsche, WDR und NDR hat da ziemlich viel zu gemacht. Stelle ich auch noch gerne ein paar Links in die Shownotes.
Ich fasse mal kurz zusammen, was man weiß und vermutet. Also Spahn hat damals ein Logistikunternehmen beauftragt damit, Masken zu besorgen. Fiege heißt die Firma. 1,5 Milliarden Volumen hatte dieses Geschäft. Riesending. Dabei ist die Firma gar nicht so groß. Und die Firma Fiege sitzt im Wahlkreis neben dem Wahlkreis von Jens Spahn in dessen Heimat in Münster.
Okay.
So, damit nicht genug. Der Auftrag wurde damals ohne Ausschreibung, ohne Prüfverfahren, ohne alles rausgegeben. Zack, zack. 1,5 Milliarden an ein Unternehmen aus der Heimat des Bundesgesundheitsministers. Alles ganz sauber oder was?
Na, Spahn sagt dazu, dass es ja damals so schnell gehen musste, dass er halt auf Leute zurückgegriffen hat, die er kennt. Und das war eben Fiege, dieses Unternehmen. Die hätten ein schlüssiges Konzept gehabt, meinte er. Den hätte er vertraut. Er hat dem Podcast Table Media, hatte jüngst ein Interview dazu gegeben. Und da hat er gesagt, so eine Ausschreibung dauert 3 bis 6 Monate. wir hatten Corona, wir brauchten Masken, diese Zeit wäre einfach nicht da gewesen.
Na ja.
Also ich finde das ehrlich gesagt nachvollziehbar, so panisch wie alle damals waren, der stand unter so einem krassen Handlungsdruck, wenn du da ein Unternehmen kennst und dem vertraust und die sagen, du, wir besorgen die Masken, wir schaffen das. Ja, dann gibst du denen den Auftrag, ohne daran zu denken, welche Konsequenzen das irgendwann hat. Weil das klingt aus heutiger Sicht jetzt ein bisschen sehr zugespitzt, aber damals hatte man ja wirklich das Gefühl, und vielleicht war das auch so, es ging um Leben und Tod.
Bei den Recherchen kam jetzt aber raus, dass wohl damals Teile der Bundesregierung dagegen waren. Ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie Fiege mit so einem riesigen Auftrag in so einer extremen Notlage auch noch zu beauftragen. Also vor allem aus dem Innenministerium gab es da Bedenken. Die wollten lieber DHL oder Schenker nehmen, also wirklich die Branchen Riesen. Aber Spahn wollte Fiege, hat auch der Spiegel so geschrieben übrigens.
Das ist übrigens wirklich neu an den Recherchen, ne? Das war so bisher noch nicht bekannt. Und dass Spahn das auch so ein bisschen an sich gerissen hatte, weil es gar nicht so klar war, ist das jetzt Sache des Innenministeriums oder des Bundesgesundheitsministeriums, diese Masken so schnell zu besorgen.
Und er hat ja auch Masken zu überhöhten Preisen gekauft von einem Schweizer Unternehmen auf Vermittlung einer Parteifreundin von der CSU. Die Masken hätte er billiger von einem Hamburger Unternehmen haben können. Warum er die teureren Schweizer genommen hat, ist unklar und offenbar logisch jetzt auch nicht unbedingt
nachvollziehbar. Das stand auch im Spiegel, das stand auch in demselben Artikel.
Und das war ja auch noch nicht alles. Er hat ja auch eine sogenannte Open-House-Ausschreibung gemacht, also völlig verrückt eigentlich, da hat er gesagt, okay, jede Firma, die Masken bringen kann, bekommt pro Maske 4,50 €. 4,50 €, obwohl sein eigenes Ministerium Preis unter 3 € empfohlen hatte. Und das hatte zur Folge, dass am Ende viel zu viele Masken geliefert wurden, die mussten verbrannt werden, so viele waren das.
Ja, da laufen ja jetzt immer noch Gerichtsverfahren, weil Firmen geklagt hatten, weil ihnen dann die Masken nicht abgenommen wurden und sie dachten, wir haben aber doch eine rechtsverbindliche Ansage vom Minister bekommen und der sagt, nö, das war ja nur informell. Also da geht es um Entschädigungsforderungen von mehreren Milliarden. Das ist völlig unstrittig, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber ich glaube, Spahn wollte damals um jeden Preis den Erfolg vorweisen. Ne? So sagen, ich habe die Masken besorgt, ich hab's geschafft. Ich habe ein Statement von ihm aus dem Deutschlandfunk gefunden, aus dem letzten Jahr, wo er schon mal wegen den Masken unter Druck stand und sich da so gerechtfertigt hat.
Ich wundere mich etwas, dass jetzt Jahre nach Beginn der Pandemie manch einer vergessen zu haben scheint, wie es damals war. Wir hatten absoluten Mangel. Alle haben gesagt, übrigens auch die Grünen, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Keiner hat gesagt, seid dabei aber besonders sparsam. Und das haben wir gemacht. Es waren anschließend ausreichend da, aus heutiger Sicht zu viele. Aber wir müssen ja erinnern, in welcher Situation ist die Entscheidung getroffen worden.
Also es kann ja alles sein, aber ich
finde... Guck mal, ich finde, man kann auf die Handlungen in der Corona-Zeit nicht in jedem Fall dieselben Maßstäbe anlegen wie in normalen Zeiten. Also da haben viele Menschen Dinge gesagt, getan, gedacht, erzählt, die eben von diesem Ausnahmezustand bedingt waren, von diesem Druck. Und das war eben auch bei Politikern so.
Das kann ja alles sein. Dass er Fehler gemacht hat, okay, aber man kann doch trotzdem nicht einen Untersuchungsbericht, der möglicherweise alle diese Fehler und auch Jens Spahns Rolle deutlich benennt, zurückhalten. Also das geht einfach nicht. So verhinderst du ja notwendige Aufarbeitung auch für zukünftige Pandemien oder andere Notlagen. Also das macht dich doch als Politiker, aber auch gerade bei Corona-Themen, den ganzen parlamentarischen Betrieb total unglaubwürdig, wenn da jetzt so eine geheime Sache draus gemacht wird. Also natürlich gewinnen die Leute dann den Eindruck, der hat erst gemauschelt, dann getrickst und alles irgendwie so zu seinem Vorteil hingelegt. Und dann sorgt er oder zumindest seine Partei auch noch dafür, dass das alles unterm Deckel bleibt, dass da möglichst keiner
was. Aber du darfst jetzt auch nicht per se unterstellen, dass da zwangsläufig was ganz Krasses drinsteht, was Spahn auf jeden Fall weiter belastet. Also das Gesundheitsministerium jetzt sagt, das Gutachten war von Anfang an intern gedacht und war nie zur Veröffentlichung bestimmt, unter anderem, weil da Klarnamen vom Beamten drinstehen.
Ja, jetzt haben die Recherchen aber einiges zutage gefördert und ich finde, dann muss das raus, du kannst ja auch schwärzen, also das ist doch vorgeschoben. Spahn hat doch damals auch schon gesagt, da gibt es ein Zitat von ihm, wir werden uns viel verzeihen müssen mit Blick auf diese Zeit. Weiß. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er meinte wohl eher, ihr werdet mir viel verzeihen müssen. Aber entschuldigt hat er sich auch nicht oder um Verzeihung gebeten, weißt du, er hat sich immer nur gerechtfertigt.
Er hat gesagt, er würde das heute alles nicht mehr so machen.
Es ist aber auch was anderes, als mal zu sagen, ich habe Fehler gemacht und ich bitte um Verzeihung.
Naja, wenn er das macht, überlebt er das vielleicht politisch nicht, weil Schwäche zeigen, Reue zeigen, Fehler zugeben, kommt im Politbetrieb nicht gut an, nee, im Ernst.
Ja, vielleicht überlebt er das politisch aber auch so nicht, weil die Opposition und Teile der SPD, die wollen ja unbedingt, dass das ganze Gutachten über Spahns Rolle veröffentlicht wird. Die FDP will einen Untersuchungsausschuss. Die Medien bleiben sowieso jetzt dran an der Sache. Also wenn da irgendwas drinsteht, was Spahn jetzt wirklich ernsthaft und stichhaltig weiter belastet, dann ist er wahrscheinlich eh weg vom
Also sagen wir, es kommt eh raus. Das waren unsere Themen der Woche. Welche gab es noch?
Israel hat in der Nacht auf Freitag mit Drohnen Teile von Irans Atomanlagen angegriffen. Dabei sollen auch hochrangige iranische Militärs getötet worden sein. Iran schickt jetzt Vergeltungsdrohnen gegen Israel. Da ist der Ausnahmezustand verhängt worden. Das ist jetzt Stand Freitagmittag. Mhm. Ob das eine größere Eskalation wird oder im Rahmen dessen ist, was sich beide Länder ja immer wieder mal an Scharmützeln leisten, das kann man derzeit noch gar nicht sagen.
Und leider war es eine Woche mit einigen, ja, auch tragischen Nachrichten. Der Amoklauf in Graz in Österreich, ein 21-Jähriger, der an seiner ehemaligen Schule mit einer Pistole und einem Gewehr 10 Menschen inklusive sich selbst getötet hat und diese Waffen übrigens ganz legal besitzen durfte. Staatstrauer in Österreich, aber großes Entsetzen natürlich auch bei uns.
Dann der Flugzeugabsturz in Indien, bei dem mindestens 241 Menschen gestorben sind, wo eine Boeing Dreamliner 30 Sekunden nach dem Start in ein Wohngebiet gekracht ist. Die Ursache könnte sein, dass der Pilot die Hebel für Startklappen und Fahrwerk verwechselt hat.
Und der legendäre Musiker Brian Wilson von den Beach Boys ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Und nächste Woche?
Na, Montag ist erstmal G7-Gipfel in Kanada, wo es ja im Grunde genommen, wenn man sich das Programm anschaut, um nicht weniger geht als um den Weltfrieden. Also das könnte spannend werden. Dann ist Freitag SPD-Parteitag der SPD in Brandenburg. Ja, weiß ich nicht. Das könnte vielleicht nicht so spannend werden.
Dann war es das erstmal mit 7 Tage wach für diese Woche. Wenn ihr noch einen gut gemachten Podcast hören wollt, außer unserem, und euch für das Weltgeschehen weiterhin interessiert, dann wollen wir euch noch Streitkräfte und Strategien empfehlen. Da werden Korrespondenten, Historikerinnen und Sicherheitsexperten interviewt zur aktuellen militärischen Lage, vor allem in der Ukraine, aber auch an anderen Krisenherden der Welt. Streitkräfte und Strategien überall, wo es Podcasts gibt.
Die Redaktion für diesen Podcast hatte Lena Petersen vom RBB24 Inforadio. Und wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wir sagen Tschüss. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge. Und denkt bitte dran, wenn ihr das ganz gut findet, was wir machen, dann bewertet uns, abonniert uns. Das macht es dem Algorithmus leichter, uns im Game zu halten.
Das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber niemals wir. Das hat immer ein Tier. Heute der Hamster.
Also ein stressiger Hamster.
Hochfrequent.
Also Hamster sind aber eigentlich echt total geil. Wusstest du, dass Hamster Selbstgespräche führen beim Essen?
Nein.
Und dass die mit Zähnen klappern können?
Auch nicht. Alles, was ich über Hamster weiß, ist, dass sie ganz fürchterlich klingen und dass sie die ganze Nacht in so einem Plastikrad durch den Käfig joggen und tagsüber pennen. Und dass sie gerne Sachen auf Vorrat einkaufen. Oder? Ich meine,
Hamster.
Die Hamster noch.
Ja.
Gerne Nudeln.
Ist schon klar.
Klopapier.
Der Hamster sammelt Klopapier. Wie Jens Spahn. Wie Jens Spahn die Masken gesammelt hat.
So ungefähr.
Tschüss.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie. RBB 24 Inforadio präsentiert Alchimia, Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia. Die Revolution des italienischen Designs. Im Bröhan Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder sind Leute auf der Standspur. Ansonsten haben wir von den Brandenburger Autobahnen derzeit keine Meldungen. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 10 Minuten mehr einplanen. Auf den Umfahrungen stockt es auch hier und dort. Lichtenrader Damm. Zwischen Groß-Zietener Straße und Fehlingstraße ist noch für gut eine Woche nur eine Spur pro Richtung frei. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Reinickendorf-Ollenhauer Straße. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße nur eine Spur frei. Und aktuell ist zur S-Bahn. Wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist voll entbrannt. Seit dem israelischen Erstschlag auf Atom- und Militäranlagen überziehen sich beide Länder mit Angriffswellen. Wie hier in Tel Aviv gab es immer wieder Luftalarm. Große Teile der Bevölkerung verbrachten die Nacht in Schutzräumen. Dennoch gab es 3 Tote und mehr als 200 Verletzte. Israels Abwehrsysteme waren dieses Mal nicht in der Lage, alle Geschosse abzufangen.
Zerstörung, die die Menschen vor Ort fassungslos macht. Nach den nächtlichen Raketenangriffen aus dem Iran in Rishon LeZion am Rand von Tel Aviv. Hier war eine Rakete mitten in ein Wohngebiet eingeschlagen. Hier hat es 2 Tote gegeben. Das Haus, in dem Natalie Makiel aufgewachsen ist, ist nun ein Trümmerhaufen. Sie wohnt ganz in der Nähe. Bei mir war alles voller Glasscherben, aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe nur an meine Eltern gedacht. Ihre Eltern haben im Bunker überlebt, mussten ins Krankenhaus. Sie versucht nun noch, ein paar Gegenstände aus den Trümmern zu retten. Vor allem ist da Verzweiflung. In der Nacht Wellen von Angriffen aus dem Iran, rund 200 ballistische Raketen mit je hunderten Kilogramm Sprengstoff. Ein Viertel der Geschosse hat Israels Luftabwehr nicht abgefangen. Sie landeten in offenem Gelände, einige sind aber auch in Gebäude eingeschlagen. Wenn der Iran weiter Raketen auf Israel abfeuere, werde Teheran brennen, schrieb Verteidigungsminister Katz auf der Plattform X. Auch Premier Netanyahu kündigte am Abend Vergeltung an. Wir sehen sehr bald israelische Flugzeuge, die Luftwaffe, unsere Piloten über dem Himmel Teherans. Wir werden alle Ziele des Ayatollah-Regimes angreifen und was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommen wird. Israel hatte den Angriff auf den Iran am Freitagmorgen begonnen. Von der Armee hieß es heute, über Teilen des Landes habe man nun die Lufthoheit.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Israel hat also in Teilen des Iran die Lufthoheit. Premier Netanyahu kündigt Härte an. Was hat seine Regierung jetzt vor?
Also Israel hat weitere Angriffe angekündigt. Ziel ist das iranische Nuklearprogramm. Davon spricht Israels Premier.